ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Redaktion hat Birgit Bröchele. Israel hat eine Bodenoffensive im Libanon gestartet. Stabswechsel bei der NATO. Der frühere niederländische Regierungschef Mark Rutte tritt den Posten des NATO-Generalsekretärs an. Und Berichte über systematische Folter von ukrainischen Soldaten in russischen Gefängnissen. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 1. Oktober um 7.30 Uhr. Israel hat in der Nacht im Libanon eine Bodenoffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz gestartet. Auch in Syriens Hauptstadt Damaskus hat Israel Ziele beschossen. Es soll mehrere Tote und Verletzte geben. Über die Lage im Libanon berichtet Moritz Behrendt.
Nun, bislang, und das ist die Aussage der israelischen Armee, ist der Einsatz begrenzt auf Dörfer in unmittelbarer Grenznähe. Dort sind israelische Soldaten einmarschiert. Das Ziel sind Stellungen und Tunnel der Hisbollah. Was noch nicht klar ist, wie weit will die israelische Armee vormarschieren? Nur einige wenige, 1, 2, 3 Kilometer oder bis in die Nähe oder sogar bis zum Litani-Fluss, rund 30 Kilometer nördlich von der Grenze. Das können wir aktuell noch nicht sagen. Es gibt auch Berichte von der Hisbollah selbst, dass sie die israelischen Soldaten bereits beschossen habe, aber das können wir ebenso wenig überprüfen wie so manche Angaben der israelischen Armee.
Wovon gehen Sie denn aus? Auf welche Gegenwehr wird die israelische Armee treffen bei diesem Vorstoß?
Nun, die Hisbollah könnte, ausdrücklich könnte, mit kleinen Terrorgruppen versuchen, die israelischen Soldaten anzugreifen. Das sind Taktiken, die Hisbollah schon in vergangenen Kriegen gegen Israel eingesetzt hat. Gleichzeitig wird die Hisbollah vermutlich auch weiterhin versuchen, mit ihren Mittelstreckenraketen, mit ihren Kurzstreckenraketen Ziele in Israel anzugreifen. Gestern hatte Naim Qassem, das ist der Stellvertreter des getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah, der hatte gesagt, die Miliz sei auf einen Einmarsch der Israelis vorbereitet. Allerdings werde man Geduld brauchen. Mein Eindruck ist, die Hisbollah ist derzeit durchaus beeindruckt von dieser Wucht, mit der Israel gegen sie vorgeht. Nicht nur wegen der Bodenoffensive, sondern es gab ja die Pager- und Walkie-Talkie-Attacken und dann das, die wirklich starken Bombardements in der letzten Woche, und zumindest kurzfristig hat sie dem recht wenig entgegenzusetzen. Aber ja, diese Einschätzung, die kann sich durchaus ändern, insbesondere falls die israelische Armee länger im Libanon bleiben sollte.
Werden denn auch Ziele weiter in Beirut bombardiert von der israelischen Luftwaffe?
Ja, in der Nacht gab es wieder massive Angriffe, Luftangriffe auf die Dachie. Das sind die südlichen Vororte Beiruts, wo die Hisbollah stark ist und viele Anhänger hat. Und wie schon am Wochenende sind viele Menschen aus dieser Dachie in Richtung Zentrum der Stadt geflohen. Manche haben wieder die Nacht im Freien verbracht, jetzt allerdings unter wirklich widrigsten Bedingungen, weil es in der Nacht heftige Regenschauer hier in Beirut gegeben hat, die ersten in diesem Spätsommer.
Israel spricht ja von einem begrenzten und gezielten Angriff, zeitlich begrenzt, auch möglicherweise regional begrenzt. Aber welchen langfristigen Plan verfolgt Israel?
Das ist eine gute Frage. Offiziell angegebenes Kriegsziel ist ja, dass die Menschen im Norden Israels in ihre Städte und Dörfer zurückkehren können. Und dafür will die israelische Armee offenbar die Pufferzone weiter nach Norden verschieben, sodass die Hisbollah zumindest mit einem Teil ihres Arsenals, nämlich den teilweise ungelenkten, also auch ungenau zielenden Kurzstreckenwaffen, nicht mehr den Norden Israels beschießen kann. Aber das Ziel geht offenbar weiter, offensichtlich, denn das belegen ja diese weiteren Luftanschläge in weiten Teilen des Libanon, soll die Hisbollah so schwer geschlagen werden, dass sie für Israel möglichst lange keine Gefahr mehr darstellt. Und dafür nehmen sie offenbar in Kauf, dass die Hisbollah für israelische Soldaten, die in Libanon einmarschieren, durchaus eine Gefahr darstellt.
Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt. Wie will sich der Iran jetzt verhalten angesichts dieser israelischen Offensive? Gibt es da schon Anzeichen, was möglicherweise aus Teheran da bevorsteht?
In den letzten Tagen waren die Zeichen aus Teheran eher zurückhaltend. Viele haben es eher gedeutet, dass der Iran sich nicht direkt einmischen möchte mit eigenen Raketen, wie das schon einmal im April an einem Tag mal der Fall war, als Iran 300 Raketen in Richtung Israel abgeschossen hat. Allerdings ist die Entwicklung der letzten Tage wirklich so rasant, dass sich das ändern könnte. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass der Iran eher wieder seine Stellvertreter vorschickt. Das sind neben der Hisbollah noch weitere Milizen, schiitische Milizen in Syrien, im Irak und die Houthis aus dem Jemen. Allerdings, wenn die Israel mit ihren Raketen und Drohnen angreifen, dann müssen die immer relativ viele Hunderte, wenn nicht Tausende Kilometer zurücklegen. Und darauf ist die israelische Luftabwehr durchaus einigermaßen gut vorbereitet.
Das war unser Korrespondent in Kairo, Moritz Behrendt, im Gespräch mit Stefan Schlag bei NDR Info. Die US-Regierung hat Hisbollah-Unterstützer Iran vor einem direkten Angriff auf Israel gewarnt. Dieser könne so wörtlich ernste Konsequenzen haben, erklärte US-Verteidigungsminister Austin. Zur Rolle des Iran ein Kommentar von Pia Masurczak.
Die Hisbollah lebt. Das war am Samstag in Teheran auf einem Plakat unter dem Bild von Hassan Nasrallah zu lesen. Da gab es noch keine offizielle Bestätigung vom Tod des Hisbollah-Chefs, geschweige denn eine Reaktion der iranischen Führung. Das Plakat war als starkes Zeichen gedacht, wirkt aber wie ein Eingeständnis der Schwäche Irans. So, als wolle man die Demütigungen der letzten Tage und Wochen mit Prahlerei überspielen. Das Dilemma der Islamischen Republik ist so greifbar wie selten zuvor. Eine direkte Konfrontation will das Regime bislang unbedingt vermeiden, aber der Gesichtsverlust droht immer größer zu werden. Da wäre der mutmaßlich israelische Angriff auf einen diplomatischen Gebäudekomplex Irans in Beirut im April, die Fortsetzung des Krieges im Gazastreifen trotz aller Drohungen aus Teheran und vielleicht am schlimmsten aus iranischer Sicht der Anschlag auf den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, ausgerechnet in einem Gästehaus der Revolutionsgarde in Teheran. Die stets angekündigte Vergeltung aber, die beschränkte sich bislang auf einen begrenzten, angekündigten und damit beherrschbaren Drohnenangriff auf Israel. Und auch jetzt sollen sich, geht es nach dem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, erst einmal die iranischen Verbündeten um Rache für Nasrallah kümmern. Doch welchen Spielraum hat das Regime überhaupt? Ein Krieg mit Israel, gar mit dessen Schutzmacht USA, würde die desolate wirtschaftliche Lage nur weiter verschlimmern. Schon jetzt leben mehr als 25 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Ein wichtiger Nährboden für weitere Proteste. Bei der letzten großen Protestwelle vor 2 Jahren hieß es bereits, gebt statt für Hisbollah und Hamas endlich Geld für die eigene Bevölkerung aus. Unklar ist jetzt, wie lange die iranische Führung um den 85-jährigen Machthaber Khamenei die Füße stillhalten kann. Die Hisbollah und die anderen Proxys dürften sich langsam fragen, ob Teheran neben Geld- und Waffenlieferungen wirklich auch bereit ist, selbst einzugreifen. Und auch Regimeanhänger im eigenen Land fordern Vergeltung für den Tod von Nasrallah. Der iranische Präsident Pezeshkian hatte zuletzt außenpolitisch den Vermittler gegeben. Man wolle die Beziehungen zum Westen verbessern, sogar die Möglichkeit eines neuen Atomabkommens wurde zaghaft angedeutet. Gleichzeitig signalisierten der oberste Führer Khamenei und andere mit scharfer Rhetorik an die eigenen Verbündeten, ihr könnt mit uns rechnen. Eine Doppelstrategie, die wohl irgendwann an ihre Grenzen kommen wird, spätestens wenn das Regime selbst sich bedroht sieht. Die Frage ist nur, wann?
Ein Kommentar von Pia Masurczak. Wegen der angespannten Lage hat die Bundeswehr deutsches Botschaftspersonal aus Beirut ausgeflogen. Das Flugzeug ist am Abend in Berlin gelandet. An Bord waren mehr als 100 Menschen, unter anderem Botschaftspersonal und deren Angehörige. Zuvor hatte das Auswärtige Amt die Krisenstufen für die deutschen Botschaften in der Region angehoben. Die Auslandsvertretungen sollten arbeitsfähig bleiben, nicht dringend benötigtes Personal aber ausfliegen. Laut dem Auswärtigen Amt sind etwa 1.800 Deutsche im Libanon. Heute ist der 1. Oktober und damit findet im NATO-Hauptquartier ein Stabswechsel statt. Generalsekretär Stoltenberg tritt ab und übergibt die Führung an seinen Nachfolger, den früheren niederländischen Premier Rutte. Auf den Niederländer kommt einiges zu. Ludger Kacmierczak stellt ihn vor.
Er hat 3 amerikanische und 3 französische Präsidenten sowie 2 BundeskanzlerInnen erlebt. Keiner hat die Niederlande so lange regiert wie Mark Rutte. Für seinen Parteifreund und früheren Wahlkampfleiter Fritz Hufnagel ist aus dem jungen Politiker in dieser Zeit vor allem eins geworden.
Ein Staatsmann.
Er hat es geschafft, dass die Niederlande innerhalb der EU viel wichtiger geworden sind, als es uns als kleines Land vielleicht zusteht. Er hat direkt neben Merkel und Macron eine wichtige Position gehabt. Rutte ist ein bekennender Europäer und scharfer Kritiker Russlands. Er gilt international als gut vernetzt. Seinen Weg an die Spitze der NATO hat er mit unzähligen 4-Augen-Gesprächen hinter verschlossenen Türen akribisch vorbereitet. Auch wenn er gerne betont, dass nicht er das Amt, sondern das Amt ihn gesucht hat. Ich habe mich am Anfang nicht darum beworben, aber wir sehen ja, was in der Ukraine passiert, die Instabilität in der Welt. Und dann gab es Leute, die meinten, ich sollte das machen. Das schiebst du halt nicht einfach beiseite. Und es ist natürlich eine unglaublich interessante Aufgabe. Die größte Herausforderung wird es sein, die 32 NATO-Verbündeten mit ihren unterschiedlichen Interessen in diesen Zeiten der Krise und Kriege zusammenzuhalten. Selbst seine Kritiker bescheinigen Rutte, dass er das dafür nötige diplomatische Geschick mitbringt. In 4 Kabinetten ist es ihm gelungen, Bündnisse sowohl mit linken als auch mit rechten Parteien zu schmieden. Das sei mal mehr, mal weniger gut gelungen, sagt Rutte durchaus selbstkritisch in einem Interview fürs Kinderfernsehen. Es sind Dinge geglückt. Wirtschaftlich geht es uns besser als vor 14 Jahren. Aber es sind auch Dinge schiefgelaufen. Ich denke an den Skandal um falsche Beschuldigungen gegen Familien, die Kinderzuschläge beantragt haben. Und ich denke an die Kinder in Groningen, die unter Stress stehen, weil das Haus, in dem sie wohnen, noch immer nicht sicher ist. Durch Erdbeben infolge der Erdgasgewinnung sind viele Häuser in der Region zerstört und teilweise unbewohnbar geworden. Rutte gibt zu, dass die Politik und damit auch er die Geschädigten in Groningen im Stich gelassen hat. Als Erfolge darf sich der studierte Historiker indes seine Politik während der Finanzkrise, der Corona-Pandemie und nach dem Abschuss der Passagiermaschine MH17 in der Ukraine anrechnen. Rutte sei ein guter Krisenmanager, meint der Christdemokrat Jaapte Hoopschreffer.
Mark Rutte hat bewiesen,
dass er es kann, national und international hat er sich so viel Autorität erarbeitet, dass er in Brüssel mit einem Vorsprung beginnt, gegenüber allen, die nicht so eine Vita mitbringen, um es mal so zu sagen. Der Hoopschreffer weiß, wovon er spricht. Er war von 2004 bis 2009 selbst NATO-Generalsekretär, nach Dirk Sticker und Josef Lünz der dritte Niederländer in diesem Amt. Und Rekordpremier Mark Rutte ist nun der vierte.
Ein Bericht von Ludger Kacmierczak. Schauen wir auf die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach seiner Rückkehr aus den USA seine Landsleute dazu aufgerufen, alle Kräfte zu mobilisieren, um den Druck auf Russland maximal zu erhöhen und die Beendigung des Krieges zu erzwingen. Dazu sollen militärische und diplomatische Anstrengungen gebündelt werden, wie Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft sagte. Es gehe darum, die in den USA getroffenen Vereinbarungen umzusetzen. Jetzt ist es nötig, maximal zu arbeiten vor Rammstein, sagte Selenskyj. In der rheinland-pfälzischen Stadt ist am 12. Oktober ein großes Treffen der Ukrainer Unterstützergruppe geplant. Auch US-Präsident Biden wird dazu erwartet. Fast alle ukrainischen Soldaten, die in russische Gefangenschaft geraten, sind systematischen Misshandlungen und Folter ausgesetzt, sagen die Vereinten Nationen. Heute will die UN-Menschenrechtskommission einen neuen Bericht zu dem Thema vorstellen. Rebecca Barth berichtet über einen jungen Soldaten, der traumatisiert aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist.
Du bist unsere Sonne, unsere Freude, unser Stolz, flüstert die Mutter unter Tränen und streicht ihrem Sohn vorsichtig über den kurzgeschorenen Kopf. Vor etwa 2 Wochen berührt dieses Video die Menschen in der Ukraine. Es zeigt den 22 Jahre alten Soldaten Juri Hultschuk. Nach seinem Einsatz in Mariupol ist er nach über 2 Jahren aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Nun aber erkennt er seine eigene Mutter kaum wieder. Die Augen sind starr, er scheint auf ihre Umarmungen und Küsse nicht zu reagieren. Folgen der systematischen Folter in russischer Kriegsgefangenschaft. Sie kommen zurück und sind nur noch Haut und Knochen. Juri hat 50 Kilo Gewicht verloren. Er wog vorher 100 Kilogramm. Er ist groß und ich konnte mich hinter ihm verstecken wie hinter einer Mauer. Aber jetzt ist er ein mit Haut bedecktes Skelett. Hunger ist auch eine Foltermethode. Wir verstehen einfach noch nicht, wie sehr Russland diese Methode nutzt. Entlassene Kriegsgefangene berichten oft Ähnliches. Nur wenige Gramm Brot oder Brei pro Tag erhalten sie zu essen, müssen kochend heißes Wasser innerhalb kürzester Zeit trinken. Sie berichten von Schlägen, Tritten, Elektroschocks an den Genitalien, Scheinexekutionen und Vergewaltigungen. Danielle Bell arbeitet in der UN-Menschenrechtsmission in der Ukraine. Sie hat schon in Afghanistan, Irak oder Sudan die Behandlungen von Kriegsgefangenen dokumentiert, doch die Misshandlungen in russischer Kriegsgefangenschaft seien mit nichts zu vergleichen, sagt Bell.
Brutal, relentless and harrowing.
Es ist brutal, unerbittlich, erschütternd. Es ist schrecklich, das muss aufhören. Uns ist nicht bekannt, dass die Russische Föderation Maßnahmen ergriffen hat, um diese weit verbreitete und systematische Folter zur Rechenschaft zu ziehen, obwohl Kriegsgefangene durch die Genfer Konvention ausdrücklich geschützt werden. Für ihren neuesten Report haben Bell und ihr Team auch mit russischen Soldaten in ukrainischer Kriegsgefangenschaft gesprochen. 50% von ihnen berichten ebenfalls von Misshandlungen und Folter. Allerdings gäbe es einen großen Unterschied, sagt Bell. Nach ihren Erkenntnissen passierten Misshandlungen russischer Kriegsgefangener vor allem während deren Festnahme. In den ukrainischen Gefangenenlagern würden die Kriegsgefangenen hingegen nach internationalem Recht behandelt, sagt Bell. Anders das Bild in Russland.
It's not limited to a single instance, or it doesn't happen here and there.
Das sind keine Einzelfälle, keine schwarzen Schafe. Wir haben dokumentiert, dass Folter und Misshandlungen in diesen Einrichtungen von mehreren Akteuren ausgeübt werden. Vom Gefängnispersonal, vom FSB, von den russischen Sicherheitsdiensten, von den russischen Streitkräften, von mehreren verschiedenen Stellen. Und das in unterschiedlichen Hafteinrichtungen, in den besetzten Gebieten und in Russland. Das bestätigt auch Roman, der seinen Nachnamen nicht nennen will. Er ist bereits vor 1,5 Jahren aus der Gefangenschaft befreit worden, doch hat bis heute mit den Folgen zu kämpfen. Am schlimmsten sei es in Kursk gewesen, berichtet Roman. Dort gibt es einen Korridor, in dem es auf beiden Seiten Stufen nach unten gibt. Die Jungs wurden diese Treppe hinuntergebracht, sie waren nackt, 3 Männer. Mein Kamerad und noch 2 andere. Sie wurden gezwungen, sich abwechselnd gegenseitig zu vergewaltigen. Jeder von ihnen hat sich geweigert und ihnen wurde gesagt, okay, ihr wollt es nicht selbst machen, dann erledigen wir das mit dem Schlagstock.
Okay, не хочете самі, значить, зараз буде за вас робити дубинка.
Es sei in diesem Fall nur eine Drohung gewesen, sagt Roman. Aber Daten der UN zeigen, viele ukrainische Kriegsgefangene werden Opfer sexualisierter Gewalt. Nicht alle überleben die Gefangenschaft, berichten ehemalige Kriegsgefangene. Manche sterben an den Folgen von Folter und Unterernährung oder an unbehandelten Verletzungen, Krankheiten oder sie nehmen sich das Leben.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.